Bergkarabach soll bis Januar aufgelöst werden. Das hat die international nicht anerkannte Regierung der Region beschlossen und gilt als Reaktion auf die militärische Niederlage im jüngsten Konflikt mit Aserbaidschan, so Medienberichte. Armenien fordert eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft.
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik Tuchfeld und moderiere heute mit Philipp Eschenhahn die Sendung.
Hallo auch von mir.
Wir sprechen heute über den Bergkarabach-Konflikt. Philipp, du hast mit Leonie Brassert vom MPI für Völkerrecht darüber dich ausgetauscht.
Genau, Bergkarabach, das ist eine Region, die im heutigen Aserbaidschan liegt. Dort wurde von den dort lebenden ethnischen Armeniern 1991 die Republik Bergkarabach bzw. Nagorno-Karabach ausgerufen, die sich 2017 in die Republik Arzach umbenannt hat. Die Republik ist international nicht anerkannt, aber de facto kontrolliert sie das Gebiet Bergkarabach. Nach einer Militäroffensive von Aserbaidschan im September letzten Jahres flohen dann innerhalb weniger Tage 100.000 Menschen aus Bergkarabach und die Behörden der Republik Arzach kündigten die Auflösung der Republik zum 1. Januar an. Und obwohl die Erklärung Ende Dezember zurückgenommen wurde, also gar nicht so klar ist, was jetzt mit der Republik passieren wird, soll der Konflikt hier einmal als Anlass dienen und die Auflösung zum 1. Januar, über die sich im Zusammenhang mit Bergkarabach bzw. der Republik Arzach ergebenden völkerrechtlichen Fragen zu sprechen, also insbesondere den Staatsbegriff, das Gewaltverbot, das Selbstverteidigungsrecht und auch das humanitäre Völkerrecht.
Ja, und das klingt bei dir schon an, Philipp, das ist nicht nur in rechtlicher, sondern auch in tatsächlicher Hinsicht wirklich ein schwieriger, ein komplexer Begriff. Es ist eine Gemengelage, die diffizil ist, was die verschiedenen territorialen Ansprüche und auch Besatzungen angeht, zu denen es jeweils nach dem Zerfall der Sowjetunion kam. Den Zerfall der Sowjetunion, das ist auch das Thema, das Isabel im Grundlagenteil behandelt. Und sie beschäftigt sich mit schwierigen Fragen der Staatlichkeit, mit der Frage, was ist damals eigentlich passiert? War es eine Dismembration oder eine Sezession? Und was hat das für Folgen?
Eine richtig kluge Kollegin meinte neulich zu mir, eigentlich ist Völkerrecht wie Englisch. Es braucht wirklich nicht viel, um so die Basics zu verstehen, aber um die Nuancen zu durchdringen, muss man sich schon lange damit beschäftigen. So ist es zum Beispiel auch jetzt im Völkerrecht mit der Staatlichkeit. Wir haben im Podcast ja schon einmal die drei Bedingungen der Staatlichkeit durchgenommen. Ihr erinnert euch, Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Eigentlich super einfach. Aber natürlich ist es das in Wirklichkeit gar nicht. Das Völkerrecht steht für territoriale Stabilität und Souveränität und stellt daher hohe Anforderungen, sowohl an die Entstehung von Staaten als auch an deren Untergang oder Auflösung, mit vielen komplizierten Kriterien, sowie erst recht, wenn es um Sezession geht, also die Abspaltung von Staaten, denn die möchte das Völkerrecht schon aus Gründen des Friedensschutzes eigentlich größtenteils verhindern. Das zeigt zum Beispiel auch der Konflikt um die Region Bergkarabach, deren völkerrechtliche Geschichte eng mit der UdSSR zusammenhängt. Und mit dem Zerfall der Sowjetunion wird es völkerrechtlich wirklich richtig kompliziert, was Fragen der Staatlichkeit angeht. Die Staaten des Baltikums hatten bereits Ende der 1980er ihre Unabhängigkeit von der damals noch existierenden Sowjetunion erklärt. 1991 traten dann 11 Republiken, darunter auch Armenien und Aserbaidschan, in Alma-Ata als Gemeinschaft unabhängiger Staaten zusammen, also als Staaten, die alle unabhängig von der Sowjetunion geworden waren, und verkündeten zusammen, dass die UdSSR aufgehört habe zu existieren. In diesem Moment ist aber unter Völkerrechtlerinnen bereits umstritten, ob man von einer Dismembration der UdSSR sprechen muss. Das würde bedeuten, dass sie sich völlig aufgehört hat zu existieren. Es gibt keinen Staat, der ihr sozusagen nachfolgt, sondern ganz viele neue Staaten, die entstehen nur. Oder ob man von einer Sezession sprechen muss. Das wäre dann der Fall, wenn es einen Staat gibt, zum Beispiel Russland, die letztendlich die Völkerrechtspersönlichkeit der UdSSR weiterträgt und von dem sich die einzelnen unabhängig werdenden Staaten abtrennen. Das würde dann bedeuten, dass Russland vollständige Rechtsnachfolger der UdSSR ist und dementsprechend in alle völkerrechtlichen Rechten und auch Pflichten der UdSSR sozusagen eingetreten wäre. Das könnte man jetzt überprüfen anhand der einfachen Kriterien, die wir schon einmal besprochen haben. Zum Beispiel das Staatsgebiet. Die heutige Russische Föderation umfasst wenn man das einfach mal numerisch macht sozusagen, das bei weitem größte Gebiet der ehemaligen UdSSR im Vergleich zu den anderen Republiken. Auch befinden sich auf dem Territorium der Föderation die hauptsächlichen Regierungs- und so weiter Einrichtungen, Verwaltungseinrichtungen der alten Sowjetunion, und Russland benutzt zum Beispiel auch ganz oft noch die alten Botschaften der UdSSR in vielen Teilen der Welt. Das heißt, man könnte auch von einer Kontinuität der Staatsgewalt ausgehen. Auch der größte Teil des Staatsvolks der ehemaligen UdSSR, wiederum rein numerisch gesprochen, wohnt im Territorium der heutigen Russischen Föderation. Wenn man nach den bekannten Kriterien geht, ist es also erstmal relativ einfach. Man könnte zum Beispiel noch zusätzlich heranziehen, dass Russland den Sitz der UdSSR bei den Vereinten Nationen inklusive im Sicherheitsrat übernommen hat, was auch weiterhin akzeptiert ist, und dass anders als die anderen Republiken Russland auch nie formell seine Unabhängigkeit von der UdSSR erklärt hat. Aber das Bild wird schon wieder komplizierter, wenn man noch ein paar andere Kriterien heranzieht. Zum Beispiel das Verhalten Russlands bei der Gründung der GUS, das viele so interpretieren, dass die damalige Regierung unter Jelzin die Rolle, aber nicht die Rechtspersönlichkeit der Sowjetunion übernehmen wollte. Und auch in der Folge muss man sagen, dass russische Regierungen das mit der Rechtspersönlichkeit der Sowjetunion immer sehr selektiv gemacht haben. Das heißt, man kann beobachten, dass die Russische Föderation relativ oft, wenn es für sie günstig war, behauptet hat, dass sie in die Nachfolge der Sowjetunion rechtlich eingetreten ist. Und wenn es für sie nicht so günstig war, wenn es um Altlasten sozusagen in völkerrechtlicher Sicht ging, dann hat sie das nicht gemacht. Und die Reaktionen der Staatengemeinschaft auf dieses selektive Verhalten sind auch nicht ganz eindeutig, wenn man sich zum Beispiel die Stellung Russlands in völkerrechtlichen Verträgen ansieht, in die ursprünglich die UdSSR eingetreten ist. Schließlich geht auch die Erklärung von Alma-Ata selbst ja wörtlich davon aus, dass die Sowjetunion als Völkerrechtssubjekt nicht mehr existiert. Teilweise wird das Ende der UdSSR dann ganz kompliziert als formelle Dismembration, aber faktische Sezession verstanden. Das bedeutet in jedem Fall, dass auch die übrigen neu entstandenen Staaten Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind, die mit dieser aber eben nicht völkerrechtlich identisch sind und diese auch nicht fortsetzen. Aus diesem Grund wird mehrheitlich auch das Staatsgebiet Aserbaidschans so akzeptiert, wie es zum Zeitpunkt von dessen Unabhängigkeit war, also inklusive Bergkarabach. Und aufgrund der hohen völkerrechtlichen Anforderungen an eine Sezession wird auch die Unabhängigkeit von Bergkarabach mehrheitlich international nicht akzeptiert. Immer noch sehr kompliziert also, mindestens so kompliziert wie Englisch.
Nachdem wir jetzt gerade von Isabel die Grundlagen und Voraussetzungen für Staatlichkeit nochmal erklärt bekommen haben, hören wir jetzt gleich das Interview von Philipp mit Leonie Brassert vom MPI für Völkerrecht, in dem die beiden einen genaueren Blick auf den Bergkarabach-Konflikt werfen und auf die schwierigen, komplexen Fragen, die es in diesem Zusammenhang gibt. Inwiefern kam es überhaupt zu einer Staatsgründung? Liegt also jetzt ein zwischenstaatlicher Konflikt vor, sodass das Gewaltverbot und auch etwaige Ausnahmen wie das Recht auf Selbstverteidigung überhaupt anwendbar werden? Und wie ist das Verhalten von Aserbaidschan gegenüber der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach zu qualifizieren? Kommt es dort vielleicht zu ethnischen Säuberungen oder liegt sogar ein Genozid vor?
Ich freue mich sehr, heute Leonie Brassert bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Leonie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut in Heidelberg und auch Teil der Max-Planck-Forschungsgruppe Shades of Illegality in International Peace and Security Law. Sie forscht zum Friedenssicherungsrecht und damit auch zum Gewaltverbot und den Ausnahmen vom Gewaltverbot, sodass es sehr gut zum heutigen Thema passt. Leonie, herzlich willkommen im Podcast. Meine erste Frage ist direkt sozusagen etwas historischer Natur. Würdest du uns einmal mitnehmen in die Beginne der Republik Bergkarabach und vielleicht die Jahre davor seit Zerfall der Sowjetunion?
Ja, herzlichen Dank, Philipp, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir über diesen sehr spannenden, rechtlich spannenden und auch geopolitisch spannenden Konflikt zu sprechen. Zu Beginn, um diesen Konflikt zu verstehen, ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn wir uns noch einmal kurz vorstellen, was überhaupt, wo du die Republik Bergkarabach überhaupt liegt. Und sie liegt im Südkaukasus. Wenn wir uns also die Karte vorstellen, befinden wir uns hier an der Schnittstelle zwischen Osteuropa und Westasien. In der Region liegen dann auch die Türkei. Wir sind östlich von der Türkei, südlich von Georgien und Russland. Und Bergkarabach liegt nun in der Gebirgskette zwischen Armenien und Aserbaidschan. Armenien und Aserbaidschan sind also Nachbarstaaten. Aserbaidschan ist der östliche Nachbar und Armenien der deutlich kleinere westliche Nachbar. Und zwischen den beiden Staaten befindet sich dann eben eine Gebirgskette, wo auch Bergkarabach liegt. Bergkarabach hat in etwa die Größe des Saarlandes und das Territorium liegt innerhalb der Grenzen von Aserbaidschan. Also es gehört auch völkerrechtlich unumstritten zu Aserbaidschan. Historisch und auch ethnisch hat es aber eine sehr enge Verbindung zu Armenien, denn in der Region liegen überwiegend oder lebten bis zum September 2023 überwiegend ethnische Armenier, die also in einer Art Exklave hier in Aserbaidschan leben, die ethnischen Armenier. Und die haben dann eben eine eigene Republik errichtet, die Republik Bergkarabach. Die wurde 1991 errichtet, nachdem ein Referendum in der Republik oder in der Region vorgenommen wurde. Und damals haben 99,9% für die Errichtung einer unabhängigen Republik gestimmt. Diese hohe Zahl hat sich damals dadurch erklären lassen, dass die Aserbaidschaner in der Region dieses Referendum boykottiert haben. Also nur die Armenier haben da teilgenommen. Und sie haben dann eben dafür gestimmt, sich unabhängig zu erklären und diesen Staat dann eben auch errichtet. Und dieser Staat ist aber bis heute von keinem anderen Staat auf der Welt anerkannt. Das ist also ein eher de facto Staat als ein de jure Staat.
Und dennoch stellt sich ja die Frage, wenn du sagst de facto Staat und nicht de jure Staat, warum so unumstritten anerkannt ist, dass das Gebiet zu Aserbaidschan gehört, wenn es eben so überwiegend armenisch besetzt ist oder da so überwiegend Armenier leben und auch, wenn ich es richtig verstehe, von der Republik Bergkarabach kontrolliert wurde.
Ja, also um das zu verstehen, ist es vielleicht nochmal ganz interessant, einen Schritt zurückzugehen. Sie haben ja 1991 die Unabhängigkeit erklärt. Bevor Sie die Unabhängigkeit erklärt haben, gehörte die Bergkarabach, die Region, lag dann in der ehemaligen Sowjetunion. Und zwar war es damals ein autonomes Gebiet, eine sogenannte Oblast, innerhalb der aserbaidschanischen sozialistischen Sowjetrepublik. Und dann bei Auflösung der UdSSR wurden dann eben Armenien und auch Aserbaidschan unabhängig. Und Bergkarabach blieb dann aber ein Teil von Aserbaidschan. Das war der Fall gemäß den Grundsätzen der territorialen Integrität und auch des Grundsatzes uti possidetis. Der stammt aus dem römischen Recht und bedeutet übersetzt so viel wie so wie du besitzt, so sollst du besitzen. Der Grundsatz ist auch Teil des Völkergewohnheitsrechts. Manche sagen, es ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz. Und hier auf die Region bezogen heißt er also, dass nach dem Zerfall der UdSSR die entstehenden Nachfolgestaaten innerhalb der vorherigen Gliedstaaten bestanden. Also weil Bergkarabach vorher ein Teil von Aserbaidschan war, blieb es dann eben auch nach der Unabhängigkeit und nach der Auflösung der UdSSR ein Teil weiterhin von Aserbaidschan. Und dann stellt sich natürlich die Frage, konnten sie nun ihre unabhängig erklären von Aserbaidschan? Und auch das wird überwiegend verneint. Sie konnten also hier keinen eigenen Staat neu gründen und sich nicht abspalten.
Verstehe. Das heißt, nur noch mal zur Erläuterung, die autonome Provinz oder Region in der UdSSR war gebietsmäßig, umfasste sie also das heutige Aserbaidschan und Bergkarabach.
Genau, Bergkarabach, diese Republik, die befindet sich eigentlich mitten in Aserbaidschan, zwar in Richtung der Grenze von Armenien, aber es ist eigentlich ein kleiner Fleck, der mitten in Aserbaidschan liegt und deshalb gehörte es dann eben auch vorher zu Aserbaidschan. Und dann auch eben nach der Unabhängigkeit. Und die einzige Frage, die sich jetzt hier auch noch stellen würde, ist, kann man sich denn abspalten von Aserbaidschan? Aber auch das verneint man hier eigentlich. Die Leute in Bergkarabach haben sich an dieser Stelle auf ihr Selbstbestimmungsrecht berufen, als sie diese Abstimmungen vorgenommen haben und gesagt, sie möchten einen neuen Staat, die Republik Bergkarabach, im Einklang mit ihrem Selbstbestimmungsrecht gründen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker findet sich ja in den UN-Menschenrechtspakten von 1966, auch in der Friendly Relations Declaration und es wird ja auch in der UN-Charta genannt. Und es hat eigentlich zwei Dimensionen. Eine innere Dimension, wonach das Volk, was ja oft ein unklarer Begriff ist, sich innerhalb eines Staates, hier also innerhalb von Aserbaidschan, selbst bestimmen kann, sowohl in politischer, wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Hinsicht. Das heißt, sie können innerhalb von Aserbaidschan ihre Autonomierechte geltend machen. Hier für uns ist jetzt aber die Frage entscheidend, können sie auch eine äußere Dimension geltend machen, nämlich ein Recht auf Abspaltung von Aserbaidschan? Können sie also eine sogenannte Sezession vornehmen? Und da muss man sagen, dass im internationalen Recht so etwas nur im Kontext von Kolonialismus möglich war oder nur da anerkannt wurde. Der Grund dahinter ist, dass man die territoriale Integrität der Territorialstaaten schützen möchte, also hier wiederum von Aserbaidschan. Man möchte also verhindern, dass Aserbaidschan in viele kleine Gliedstaaten, auch ein Gliedstaat Bergkarabach hier, zerfällt und so das Gebiet wahren. Aus diesem Grund hat man hier, also sagen alle Staaten, nein, sie konnten sich nicht abspalten. Manchmal wird noch diskutiert, ob sie hier eine Ausnahme geltend machen könnten, eine sogenannte Remedial Secession. Das ist sozusagen das Recht, sich bei schwersten Menschenrechtsverstößen, und da liegt die Betonung wirklich auf schwersten, oder beim Genozid, dass man sich in diesem Fall vom Territorialstaat als Staat, als sozusagen letzter Ausweg doch noch abspalten kann und dann doch einen eigenen Staat gründen kann. Auch da muss man aber sagen, es gibt keine Staatenpraxis, die so etwas unterstützt. Der Internationale Gerichtshof, zum Beispiel im Kosovo-Gutachten 2010, hat bezüglich der Abspaltung des Kosovo vom serbischen Staatenverbund auch explizit offen gelassen, ob es so ein Recht gibt. Und deshalb muss man hier eigentlich verneinen, und dass sie sich abspalten konnten. Und deshalb sagen alle Staaten der Welt auch, dass sie kein eigener Staat sind. Und deshalb ist es eigentlich, ja, es ist nur eine selbsterklärte Republik.
Verstehe. Ja, das ist sehr hilfreich. Dann lass uns doch etwas weiter in die jüngere Vergangenheit gehen. Es hat ja jetzt seit der Gründung der Republik Bergkarabach immer wieder Konflikte gegeben zwischen, also mit Aserbaidschan, wo auch Armenien dann involviert war. Jetzt voriges Jahr eben ausführlich mit einem letztendlichen Ende für die Republik Bergkarabach. Was genau ist da passiert?
Ja, genau. Also es gab schon immer in den letzten 30 Jahren, also in den letzten drei Jahrzehnten, viele Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um eben diese Republik, aufgrund der Historie, die ich eben erklärt habe. Es gab einen großen Krieg, den man vielleicht noch kurz ansprechen muss, um zu verstehen, was im letzten Jahr passiert ist. Ein Krieg 1991 bis 94, der wurde gestartet von Armenien, das hier die Republik Bergkarabach unterstützt hat. Und sie haben gekämpft gegen Aserbaidschan, das wiederum von der Türkei unterstützt wurde. Und in diesem Konflikt hat Armenien Bergkarabach und einige umliegende Gebiete eingenommen. Sie wurden ab dann eigentlich als Besatzungsmacht angesehen in dem Gebiet. Also sie hatten die tatsächliche Kontrolle über das Gebiet inne. Das hat auch der Europäische Menschengerichtshof beispielsweise 2015 nochmal bestätigt, dass Armenien ja militärisch, finanziell und in jeglicher Hinsicht eigentlich die Kontrolle über das Gebiet ausgeübt hat. Viele haben in der Hinsicht auch davon gesprochen, dass Bergkarabach eigentlich ein sogenanntes Puppet-Regime von Armenien eben ist, oder manche haben auch gesagt, es sei eine armenische Provinz, Bergkarabach. Ja, genau, also in diesem Krieg 1994 am Ende von diesem Krieg wurde dann eben das Gebiet von Armenien übernommen. Es kam zu einem Waffenstillstand, der unter Russland vermittelt wurde, aber die Spannungen in der Region haben weiter angehalten. Und 2020 dann ist der Konflikt erneut eskaliert. Da gab es den zweiten Bergkarabach-Krieg. In dem hat innerhalb von 1,5 Monaten hat er nur gedauert. Da hat Aserbaidschan dann versucht, das Gebiet zurückzugewinnen. Es wurde dabei militärisch unterstützt von der Türkei und es hat auch Waffen von Israel geliefert bekommen. Und sie haben gesagt, sie berufen sich da auf ihr Selbstverteidigungsrecht, um das Gebiet zurückzuerobern. Sie haben es aber am Ende, oder sie haben den Krieg gewonnen, sie haben auch die umliegenden Gebiete zurückgewonnen, aber Bergkarabach oder das Zentrum von Bergkarabach blieb immer noch unter armenischer Kontrolle. Und dieser Konflikt endete dann im November 2020 damit, dass man auch wieder ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen hat, unter russischer Vermittlung. Und da wurde dann gesagt, dass Friedenstruppen in der Region auch bleiben sollen, russische Friedenstruppen, die vor allem den sogenannten Latschin-Korridor sichern sollten. Und das war dann der Ursprung, das war dann sozusagen das Ende dieses Krieges. Und dieser Krieg ist dann im letzten Jahr erneut hochgekocht. Und da ging es dann insbesondere um den Latschin-Korridor und dann um einen Angriff im September.
Du hast es schon angesprochen, das Selbstverteidigungsrecht, auf das hat sich Aserbaidschan berufen für seine Angriffe 2020 und jetzt auch im letzten Jahr. Ist das ein legitimes Argument? Welche rechtlichen Aspekte spielen da eine Rolle?
Ja, also Aserbaidschan hat letztes Jahr im September einen 24-Stunden-Angriff dann auf die Region gestartet und das mit seinem Selbstverteidigungsrecht begründet. Sie haben gesagt, sie machen eine Antiterrormaßnahme gegen eine Gefahr, die ihnen zufolge von armenischen Streitkräften ausging, von einer Landminenattacke Und dann haben sie gesagt, sie würden im Einklang mit ihrem Selbstverteidigungsrecht jetzt handeln und haben dann die Region innerhalb von nur 24 Stunden wirklich zurückerobert. Es kam zu einem Waffenstillstand und es kam auch zu einer Kapitulation der Republik Bergkarabach, die sogar zugestimmt haben, dass ab dem 1. Januar 2024, vor ein paar Wochen, dass ab dann die Republik aufgelöst werden sollte. Und hier haben sie eben gesagt, sie würden sich auf ihr Selbstverteidigungsrecht berufen. Ich denke aber, zwei Aspekte muss man erstmal beleuchten, bevor man wirklich sagen kann, ob sie sich darauf berufen können oder nicht. Und zwar ist die erste Frage, haben sie überhaupt gegen das Gewaltverbot verstoßen? Und die zweite Frage ist dann, wenn sie dagegen verstoßen haben, können sie diesen Verstoß durch das Selbstverteidigungsrecht rechtfertigen? Und da würde ich sagen, das ist sehr umstritten.
Umstritten, wie vieles in Jura und auch im Völkerrecht vieles umstritten ist. Vielleicht, wenn wir die Fragen tatsächlich nacheinander durchgehen. Bei dem Gewaltverbot geht es ja sicher um die Frage, ob der Angriff von Aserbaidschan gegen Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta verstößt. Das heißt, die territoriale Integrität in irgendeiner Form berührt von Bergkarabach.
Genau. Das Gewaltverbot wird ja in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta niedergelegt und ist auch Teil des Völkergewohnheitsrechts. Und es verbietet eben die Anwendung von Gewalt gegen einen anderen Staat. Und hier muss man sagen, der Angriff von Aserbaidschan hat auf jeden Fall die erforderliche Schwelle, um als Gewalt zu gelten. Die Frage ist aber, ob die Norm überhaupt anwendbar ist, denn sie ist eine zwischenstaatliche Norm. Das macht man zum Beispiel auch am Wortlaut der Norm fest, denn der Wortlaut sagt, dass die Norm in den internationalen Beziehungen der Staaten gilt. Und das macht man auch aus dem Wortlaut oder an dem Zusammenspiel mit Artikel 51, was ja eine Ausnahme zum Gewaltverbot ist, fest. Denn Artikel 51 sagt, dass man sich bei einem bewaffneten Angriff, dass sich da die Mitglieder der Vereinten Nationen verteidigen können. Und auch das deutet darauf hin, dass eben Staaten sich darauf berufen können. Also es braucht hier eine zwischenstaatliche Dimension, damit das Gewaltverbot verletzt ist. Hingegen bei rein innerstaatlichen Maßnahmen ist das Gewaltverbot überhaupt nicht anwendbar. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt also vorstellen, dass eine Regierung seine Armee innerhalb des eigenen Landes einsetzt, um Aufständische niederzuschlagen mit Gewalt, dann ist das nicht automatisch ein Fall für das internationale oder für das völkerrechtliche Gewaltverbot, sondern wird erstmal vom nationalen Recht geregelt und wir brauchen diese zwischenstaatliche Dimension. Und hier hat nun Armenien gesagt, es sei überhaupt nicht involviert in diesen Konflikt, der im September dann stattgefunden hat, in diesen Angriff. Sie haben gesagt, sie hätten keine Truppen vor Ort. Und da die Maßnahme nun also auch auf aserbaidschanischem Territorium stattfindet, wie wir eben gesagt haben, liegt Bergkarabach ja innerhalb von Aserbaidschan. Also Aserbaidschan hat in seinem eigenen Territorium gehandelt und Armenien hat gesagt, sie seien nicht involviert. Da könnte man dann annehmen, dass das Gewaltverbot hier überhaupt nicht anwendbar und nicht verletzt sei. Ich würde aber argumentieren, dass eine solche Argumentation außer Acht lässt, dass hier ja eine armenische Besatzung in Bergkarabach stattgefunden hat, seit eben diesem ersten Bergkarabach-Konflikt oder Krieg 1993-94. Und eine Besatzung im rechtlichen Sinne ist ja immer mit einem zwischenstaatlichen Konflikt verbunden, weil ein fremdes Heer eben dieses Gebiet besetzt. Und deshalb muss man argumentieren oder ja, ist hier eigentlich die Schlussfolgerung, Aserbaidschan richtet sich mit seinem Angriff gegen Armenien und nimmt das nicht nur innerstaatlich vor. Und es ist ganz interessant, Aserbaidschan hat selbst auch nicht gesagt, dass sie nur eine innerstaatliche Maßnahme hier durchführen würden. Also sie haben sich nicht auf innerstaatliches Recht berufen, sondern sie haben wirklich gesagt, es ist eine Antiterrormaßnahme im Einklang mit ihrem Selbstverteidigungsrecht, was ja dann wiederum zumindest indirekt andeutet, dass sie auch das Gewaltverbot hier angerufen sehen. Und deshalb brauchen wir dann eine Rechtfertigung.
Mir leuchtet das ein, gerade auch vor dem Hintergrund, glaube ich, der geopolitischen Verhältnisse in der Region, wo ja immer die Türkei auch hinter Aserbaidschan steht, Armenien gewissermaßen zu den Armeniern in Bergkarabach hält. Wenn wir das einmal zugrunde legen, dass gegen das Gewaltverbot verstoßen wurde, war denn ein solcher Angriff oder waren die Kampfhandlungen Aserbaidschans gerechtfertigt unter Artikel 51?
Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Die Frage ist eigentlich sehr umstritten. Es gibt ja zwei geschriebene Rechtfertigungsgründe in der UN-Charta. Einmal die Möglichkeit einer Autorisierung durch den Sicherheitsrat nach Kapitel 7 der UN-Charta. So eine Autorisierung hatten wir hier nicht für Aserbaidschans Militäroperation. Und dann stellt sich die Frage, handeln sie im Einklang mit ihrem Selbstverteidigungsrecht, was in Artikel 51 niedergelegt wurde. Und das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, denn sie nutzen ihr Selbstverteidigungsrecht ja hier letztendlich, um ein besetztes Gebiet, das Gebiet war ja seit 1993 dann von Armenien besetzt, um das Gebiet zurückzuerobern. Anders formuliert stellt sich also die Frage, ist die andauernde Besatzung seit 1993, kann man die ansehen als einen andauernden bewaffneten Angriff? Und dieser Angriff, ein bewaffneter Angriff, ist eben die Voraussetzung in Artikel 51, damit das Selbstverteidigungsrecht ausgeübt werden kann. Und diese Frage wird in der Literatur sehr viel diskutiert. Also kann man ein Selbstverteidigungsrecht, ein besetztes Gebiet zurückzuerobern? Und dahingegen gibt es zwei große Positionen. Die einen bejahen das und sagen, ja, eine andauernde Besatzung ist anzusehen als ein andauernder bewaffneter Angriff im Sinne des Artikel 51, sodass es hier ein Recht auf Selbstverteidigung gibt. Das Argument dahingehend ist zum einen, dass Artikel 3 Buchstabe A der Aggressionsdefinition niederlegt, dass eine Aggression sein kann, eine militärische Besatzung infolge einer Invasion oder eines Angriffs. Und wir sehen hier am Wortlaut, dass also nicht nur die Invasion, sondern auch die Besatzung als Aggression angesehen wird. Und die Aggressionsdefinition wird ja immer herangezogen als zumindest Indiz, wann ein bewaffneter Angriff vorliegt. Und deshalb wird hier argumentiert, dass man von einem bewaffneten, andauernden Angriff ausgehen kann. Außerdem wird auch mit dem Sinn und Zweck des Gewaltverbotes argumentiert. Hier wird gesagt, dass das Gewaltverbot dazu dient, die territoriale Integrität hier von Aserbaidschan zu schützen. Und dieser Zweck würde vereitelt, wenn der Aggressor hier Armenien, als es 1993 dann eben das Gebiet eingenommen hat mit Gewalt, wenn Armenien davonkommen würde, indem man Aserbaidschan ein nur verkürztes Selbstverteidigungsrecht zusprechen würde, indem man eben zeitlich sagt, okay, jetzt haben sie kein Selbstverteidigungsrecht mehr. Die Gegenmeinung hingegen sagt, dass es keinen andauernden bewaffneten Angriff gibt, wenn eine Besatzung andauert. Hier wird argumentiert mit dem Wortlaut von Artikel 51. Wir müssen da insbesondere in den englischen Wortlaut schauen. Der deutsche Wortlaut von Artikel 51 setzt ja nur einen bewaffneten Angriff voraus. Der englische Wortlaut hingegen sagt, dass eine armed attack occurs, das ist die Voraussetzung. Und dieses occurs würde dieser Meinung zufolge darauf hindeuten, dass man ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht und dass man nicht drei Jahrzehnte später sagen kann, das ist immer noch ein Angriff, der hier gerade occurs. Also das würde dem Wortlaut widersprechen. Und außerdem wird auch hier teleologisch argumentiert mit dem Sinn und Zweck des Gewaltverbotes. Es wird nämlich gesagt, dass das Gewaltverbot auch dazu dient, den Weltfrieden zu schützen und die internationale Sicherheit zu garantieren. Und das würde eben auch vereitelt werden, wenn man hier Aserbaidschan ein Selbstverteidigungsrecht zuspricht, das sie drei Jahrzehnte später dann immer noch ausüben können. Und außerdem wird auch noch gesagt, dass die Friendly Relations Declaration darlegt, dass territoriale Streitigkeiten nicht mit Gewalt gelöst werden können. Und es wird dann gesagt, hier liegt im Ergebnis eine territoriale Streitigkeit vor und deshalb könnte man keine Gewalt anwenden. Wir sehen also, es gibt zwei Positionen, zwei Lager. Ich würde der zweiten Position eher zustimmen. Zum einen, weil ich sagen würde, dass man den Schutz der territorialen Integrität von Aserbaidschan hier nicht um jeden Preis gewähren kann, und zwar nicht um den Preis der Verletzung anderer Werte der UN-Charta. Ich würde auch außerdem sagen, dass man ihnen ansonsten ja ein unbefristetes Selbstverteidigungsrecht zusprechen würde, was sie hier ja praktisch ja aus dem Hut zaubern, obwohl dieser Konflikt ja sehr lange auf Eis gelegt war und sehr lange gar nicht stattgefunden hat. Deshalb würde ich das hier nicht zusprechen. Die Gegenmeinung würde mir natürlich entgegenhalten, ab welchem Zeitpunkt läuft denn ein solches Selbstverteidigungsrecht dann ab, was ein berechtigter Einwand ist, der in der Literatur auch, ja, diskutiert wird, aber ich denke, beide Positionen, wie wir sehen, haben ein Für und Wider. Ganz interessant ist hier auch noch die Staatenpraxis. Ich würde sagen, die Staatenpraxis spricht eher für den zweiten Ansatz, dass es kein Selbstverteidigungsrecht gibt, denn Staaten haben hier den Angriff von Aserbaidschan sehr klar verurteilt, vor allem auch die EU, auch Deutschland, und deshalb würde ich sagen, dass es hier kein Selbstverteidigungsrecht gibt. Und ich würde auch sagen, dass Aserbaidschans Position selbst diese zweite Position nicht unterstützt, denn sie haben sich hier nicht gegen eine andauernde Besatzung gerichtet, sondern eben gegen diesen neuen Angriff durch eine, wie Sie gesagt haben, gegen eine Landminenattacke, die in dem Moment stattgefunden hätte. Was aber auf der faktischen Ebene auch gar nicht so klar war, ob das wirklich stattgefunden hat. Denn da haben manche gesagt, das sei nur vorgeschoben, weil es ja eigentlich ein schon vorher geplanter Angriff war, den Aserbaidschan hier ausgeübt hat.
Ja, auch das leuchtet mir ein, muss ich sagen. Ist auch schön zu sehen, wie dogmatisch man doch auch im Völkerrecht argumentieren kann. Das haben wir gar nicht so häufig im Podcast, insofern freue ich mich sehr darüber. Ich finde auch das Argument der möglichst Verhinderung der Gewalteskalation hier schlagen, muss ich sagen. Würde aber zum Abschluss, weil wir doch mit der Zeit langsam am Ende ankommen, noch einmal kurz darüber sprechen, was du zu Beginn angesprochen hattest, nämlich die Frage eines Genozids, die ja auch hier immer wieder im Raum steht. Du hast es im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht angesprochen. Losgelöst davon wäre ja erstmal die Frage, können wir vielleicht in diesem Fall über einen Genozid sprechen durch die Angriffe des vergangenen Jahres von Aserbaidschan gegen die in Bergkarabach lebenden Armenier?
Ja, diese Frage wurde auch im letzten Jahr sehr viel diskutiert. Nicht nur in Bezug auf den Angriff, der dann eben am 19. September stattgefunden hat, sondern auch in Bezug auf eine dem Angriff vorausgehende neunmonatige Blockade dieses Latschin-Korridors. Den hatte ich eben schon einmal angesprochen. Das ist ein humanitärer Korridor, der das Gebiet Bergkarabach, was ja eben in Aserbaidschan liegt, mit Armenien, mit dem armenischen Territorium verbindet. Also es ist die einzig übrig gebliebene Verbindung, die zwischen Armenien und Bergkarabach besteht, worüber hier eigentlich auch die Versorgung der Personen in Bergkarabach, der ethnischen Armenier, eben sichergestellt wurde. Und Aserbaidschan hat nun diesen Korridor ab dem Dezember 2022 bis eben zu diesem Angriff im September 2023 blockiert. Sie haben gesagt, sie würden das machen wegen einer illegalen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen durch die ethnischen Armenier in der Region. Armenien hat hingegen gesagt, dass diese Blockade eine humanitäre Katastrophe auslösen würde. Und auch Berichten zufolge war der Import von lebenswichtigen Gütern in der Region, vor allem Wasser, Strom und Gas, blockiert. Und genau aufgrund dieses Punktes wurde dann eben diskutiert, ob hier ein Genozid oder eine ethnische Säuberung stattgefunden haben. Ganz interessant ist erstmal, wenn ich dem noch einen Punkt vorwegnehmen kann, dass Armenien auch deshalb wegen dieser Blockade vorläufige Maßnahmen, sogenannte Provisional Measures, vor dem Internationalen Gerichtshof beantragt hat. Im Februar haben sie nämlich beim Internationalen Gerichtshof in Bezug auf einen Fall, der gerade ohnehin schon zwischen den beiden Staaten läuft, nämlich der Fall Related to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Darunter haben sie eben diese vorläufigen Maßnahmen beantragt. Und der Internationale Gerichtshof hat im Februar und dann auch im Juni noch einmal gesagt, Aserbaidschan muss den Korridor in beide Richtungen freigeben und wir müssen den Verkehr in beide Richtungen garantieren. Aserbaidschan hat das aber nicht befolgt, sondern die haben die Blockade eigentlich noch verstärkt. Und letztendlich war dann gar kein Import kein Verkehr in die Region mehr möglich, nicht einmal für humanitäre Güter. Und da hat dann eben Armenien gesagt, es sei eine ethnische Säuberung. Und zum Beispiel auch der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno Ocampo, hat gesagt, es bestünden hinreichende Gründe für die Annahme, dass ein Genozid und auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorliegt. Wir stellen jetzt also hier die Vorwürfe von Völkermord und ethnischer Säuberung beide aufgrund sowohl des Angriffs als auch auf der vorausgehenden Blockade im Raum.
Vielleicht kannst du noch ein Wort zum Verhältnis der ethnischen Säuberung zum Vorwurf des Genozids sagen. Das steht ja nicht gleichbedeutend, also das bedeutet ja nicht dasselbe. Wie verhält sich dann das eine zum anderen?
Ja, also die ethnische Säuberung beschreibt eigentlich grob gesagt eine Politik eines Staates zur Vertreibung einer Gruppe aus einem Gebiet, also geografisch ist die Politik des Staates dann darauf gerichtet, dieses Gebiet zu säubern, wie der Begriff dann eben auch sagt. Allerdings muss man sagen, dass es keine verbindliche Definition der ethnischen Säuberung im Völkerrecht gibt. Es gibt keine Konvention, die an sich die ethnische Säuberung als Verbrechen einstuft. Es ist kein eigenes Verbrechen. Es wird auch oft in internationalen Urteilen von verschiedenen Gerichten nur in Anführungsstrichen benutzt, dieser Begriff, um eben diese Politik zu beschreiben. Strafbar wird diese ethnische Säuberung oder Konsequenzen hat sie erst, wenn sie eben die Schwelle des Völkermordes erreicht oder wenn sie die Schwelle des Verbrechens gegen die Menschlichkeit erreicht. Völkermord hat gleichfalls das Ziel, eine Region zu säubern, sag ich mal, wie dieser Begriff dann eben auch gesagt hat. Beim Völkermord kommt aber noch die Absicht hinzu, dass man eine Gruppe, hier eben die ethnische Gruppe der Armenier, wie es im Raum steht, dass man die zerstören will. Also das Ziel bei der Möglichkeiten der ethnischen Säuberung und des Völkermordes sind also unterschiedlich. Die ethnische Säuberung zielt nur darauf ab, die Vertreibung zu haben Und wenn man dann dazu noch die Absicht der Zerstörung hat, dann sind wir sozusagen am obersten Rand dieser, ja, der Skala. Dann könnte es ein Genozid sein, ein sogenannter Völkermord. Und der findet sich rechtlich niedergelegt sowohl in Artikel 2 der Völkermordkonvention, zu der Armenien und Aserbaidschan beide Partei sind, und auch im römischen Statut, also im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, dessen Jurisdiktion Armenien letztens kürzlich sogar rückwirkend akzeptiert hat, ähnlich wie die Ukraine das auch für die Ukraine eben gemacht hat. Und Armenien wird ab Februar interessanterweise auch noch Partei des römischen Statutes, also auch dieses Statut ist hier jetzt dann relevant. Und deshalb ist halt die Frage, gibt es eine Handlung, die begangen wurde in der Absicht, eine Gruppe, die ethnischen Armenier, ganz zu zerstören oder eben auch teilweise zu zerstören? Wir brauchen also eine Völkermordshandlung, einen Vorsatz zu dieser Handlung und dann eben noch diese Zerstörungsabsicht. Und ob das eben gegeben ist, ist hier gar nicht so einfach zu beantworten, denn diese Völkermordsabsicht ist immer schwer zu beweisen. Und ich denke, da kommt es am Ende dann auch darauf an, wie Gerichte das sehen und wie das rechtlich dann von einem Gericht eingeordnet wird.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ganz genau. Wir hatten das vor gar nicht allzu langer Zeit auch diskutiert in Bezug auf Gaza, wie ein Großteil der Weltöffentlichkeit es aktuell tut. Vielleicht zum Vergleich, die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs, die du genannt hattest, also die Provisional Measures, sind die ergangen in Bezug auf die Völkermordkonvention oder in Bezug auf die Convention on the Elimination of Racial Discrimination, die du ja auch genannt hattest?
Der Fall vor dem Internationalen Gerichtshof, den Armenien hier gegen Aserbaidschan gerichtet hat, und es gibt auch einen gleichen Fall oder einen weiteren Fall, den Aserbaidschan unter der gleichen Konvention gegen Armenien gerichtet hat, die laufen beide unter der Internationalen Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, also nicht unter der Genozidkonvention. Und in diesen Provisional Measures, die im Februar und im Juni erlassen wurde, und es gab dann auch nochmal im November ein Provisional Measure des Internationalen Gerichtshofs, da wurde dann eben allgemein darüber gesprochen, aber nicht in Bezug auf Genozid. Also es wurde vom Internationalen Gerichtshof noch nicht darüber geurteilt, ob es hier einen Genozid gab und wie das zu beurteilen ist.
Hat denn der Erlass von vorläufigen Maßnahmen dazu geführt, dass sich was verändert hat, also dass der Korridor freigegeben wurde, damit wieder Güter nach Bergkarabach gebracht werden konnten?
Diese Frage kann man eigentlich ganz klar mit Nein beantworten. Also als im Februar diese Provisional Measures erlassen wurden, hat Aserbaidschan den Korridor nicht freigegeben. Sie haben ihn auch im Juni dann nicht freigegeben, als da die zweite Provisional Measures erlassen wurden. Sie haben den Korridor erst freigegeben, nachdem sie Bergkarabach im September dann militärisch eingenommen haben und nachdem die Separatisten in der Region dann kapituliert haben und gesagt haben, sie werden die Republik auflösen zum Januar hin. Danach haben sie erst die Region freigegeben und dann haben 100.000 ethnische Armenier die Region verlassen und sind nach Armenien gegangen. Deshalb gab es da einen riesigen Flüchtlingsstrom, aber der war nicht verursacht oder die Öffnung der Blockade war nicht verursacht durch den Internationalen Gerichtshof, sondern eigentlich eher nach dem militärischen Angriff. Und der Internationale Gerichtshof hat dann im November noch einmal gesagt, dass Aserbaidschan die Rückkehr und den Verbleib der ethnischen Armenier in der Region garantieren muss. Und dass sie haben auch gesagt, dass die bleiben wollen, dass sie frei von Gewaltanwendung und Einschüchterung in der Region bleiben müssten. Also dass sie nicht zur Flucht veranlasst werden müssten. Aserbaidschan hat aber hier auch immer betont, dass sie das den Armeniern ermöglichen würden. Also sie verneinen ganz klar, dass sie hier eine Absicht zur Zerstörung, zu einem Genozid hatten.
Ja, vielen Dank, Leonie, für diese erhellenden Ausführungen. Es war sehr spannend und wir bleiben gespannt, was insoweit passiert, wie es vor allem weitergeht mit den in der Region lebenden Menschen. Und dir alles Gute für deine weitere Forschung an dem Thema und bis bald.
Dankeschön. Ja, ich glaube, um einen kurzen Ausblick noch am Ende zu geben, ist vielleicht auch ganz interessant, dass im Dezember dann nochmal ein ganz überraschender Move der Separatistenführer stattgefunden hat. Sie haben nämlich bekannt gegeben, dass sie die Republik doch nicht auflösen würden, dass diese Auflösungsentscheidung ungültig sei. Sie haben gesagt, es sei ein empty paper gewesen, dieses Dekret, wo das entschieden wurde. Und ich denke, auch weil auch kein Friedensabkommen bisher zwischen Armenien und Aserbaidschan erlassen wurde, bleibt wirklich abzuwarten, ob es zu einem langfristigen Frieden in der Region kommt und wie die Situation in der Region weitergeht. Danke für das Gespräch und herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen.
Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Unterhaltung zwischen euch beiden, Philipp. Es ist wirklich ein unglaublich komplexer Konflikt, bei dem ein bisschen mehr Licht jetzt für mich hineingekommen ist durch euer Gespräch, bei denen aber nach wie vor viele Sachen unklar sind für mich auch. Und ich glaube auch einfach im Allgemeinen in tatsächlicher Hinsicht unklar. Unklar ist, welche Rolle Armenien hierbei genau spielt, ob es sich überhaupt um einen zwischenstaatlichen Konflikt handelt, ist umstritten, ob die Republik Arzach, sofern man sie überhaupt jemals anerkannt hat, jetzt gerade noch besteht oder sich zum 1. Januar, du hast es vorhin in deiner Anmoderation ganz zu Beginn der Episode auch schon angesprochen, oder ob sie sich inzwischen aufgelöst hat. Es ist wirklich ein Fall, der eben nicht nur in rechtlicher, sondern auch in tatsächlicher Hinsicht sehr, sehr schwierig ist.
Ja, total. Also ich glaube, auch für mich ist nach wie vor sehr vieles unklar. Was auch in dem Konflikt wichtig ist zu berücksichtigen, ist die Geschichte der Region, die wir jetzt kaum aufarbeiten konnten, im Prinzip nur teilweise seit 1990er Jahren. Aber die Geschichte reicht ja noch viel länger zurück, bis in das Mittelalter, bis in die Antike. Also das Armenische Reich ist ein Reich, was seit sehr, sehr langer Zeit Bestand hat, was teilweise zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer ein einheitliches Territorium hatte in seinen größten Ausdehnungen. Und das spielt natürlich sicherlich mit hinein in auch diesen Konflikt. Sicherlich darf man auch nicht vergessen, dass Aserbaidschan unterstützt wird von der Türkei, die bekanntlich Anfang des 20. Jahrhunderts einen Völkermord an den Armeniern begangen haben. Auch das muss, glaube ich, berücksichtigt werden, wenn wir darüber sprechen. Und all das lässt sich natürlich auch schwer innerhalb einer Folge nachstellen. Vielleicht als kleinen Nachschub: Die Republik Arzach wurde tatsächlich anerkannt vom australischen Bundesstaat New South Wales. Der hat einstimmig eine Resolution verfasst, wo die Unabhängigkeit anerkannt wurde. Und das Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates Rhode Island hat eine Resolution erlassen, in der das Gebiet von Bergkarabach als historisch armenisches Territorium anerkannt wurde. Also es gibt einzelne internationale Entitäten, die hier von der völkerrechtlichen Mehrheitsmeinung abweichen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch spannend sind die Hintergründe, warum sich solche Entitäten, also jetzt, du sprichst jetzt zwei Regionalparlamente an oder zwei regionale Einheiten, warum sie sich zu dem Konflikt geäußert haben. Vermutlich, das ist aber jetzt natürlich etwas spekulativ, weil es dort auch eine sehr aktive Diaspora vielleicht gibt, die es geschafft hat, den Konflikt auf die Tagesordnung zu setzen. Du hast eben den Völkermord der Türkei an den Armeniern angesprochen. Auch das war ja etwas, was in Deutschland lange auch ein großes Thema war, ob man ihn offiziell anerkannt. Inzwischen hat der Bundestag in einer Resolution diesen Genozid anerkannt, als ein Genozid, der im Rahmen des Ersten Weltkrieges stattgefunden hat. Es ist so, dass das armenische Volk immer wieder schwer im Unrecht ausgesetzt war in seiner doch sehr, sehr langen Geschichte.
Ja, damit sind wir auch für heute wieder am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen, Kommentare auf Social Media oder an unsere Mailadresse podcast@völkerrechtsblog.org. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Jan-Henrik Hinselmann und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.